Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Ich werde das wirklich nie vergessen, ne? Der hatte keine Ahnung von Star Wars, nichts. Ich drücke ihm den Controller in der Hand, wir spielen Koop, Lego Star Wars. Es geht los, die blaue Schrift kommt rein. Und dann kommt dieses Logo rein und die Musik und er sitzt so da. Wow. Das werde ich nie vergessen, ich hätte fast geheult.
Oh,
das ist Star Wars, Leute, das ist Star Wars.
Sag mal, Lisa und Marco, stellt euch vor, ihr wärt Teil einer Crew eines Raumschiffs im Star-Wars-Universum. Was wäre eure Rolle auf dem Schiff?
Tja, schwierig. Ich hätte, glaube ich, Lust, irgendwie das Raumschiff zu fliegen. Aber ich fahre momentan nicht so viel Auto, deswegen weiß ich nicht, ob das dann irgendwie so ähnlich ist. Und dann bräuchte ich vielleicht, aber ich habe dann ja wahrscheinlich Praxis, wenn ich im Star-Wars-Universum bin, dass ich dann ständig irgendwo hinfliegen muss. Ich brauche vielleicht so Google Maps oder so, aber und ja, weiß nicht. Oder ich bin so eine Person, die so, ich weiß gar nicht genau, wie das bei Star Wars ist, aber ich müsste so auch so jemand sein, der so neue Planeten erforscht, glaube ich. Das fand ich, glaube ich, cool. Bei Star Trek gibt's ja immer diese Person, die immer so "Hailing on all frequencies" sagt. Sowas halt würde ich eigentlich gerne machen, aber das gibt's ja nicht bei Star Wars, oder? Weiß nicht, was, oder jetzt habe ich hier so einen Monolog gehalten. Was ist denn euer Job eigentlich? Was seid ihr? Ist, navigiert mich jemand? Willst du
meinen Monolog hören?
Ja, Marco.
Du denkst, das war ein Monolog? Ich gebe dir gleich
einen Monolog. Ein Mini-Log quasi.
Ich habe mir nie vorher drüber Gedanken gemacht, aber es gibt verschiedene Hinweise, die mich in so eine Richtung pushen. Das eine ist, dass natürlich anerkannterweise beste Multiplayer-Spiel aller Zeiten, Sea of Thieves, der das noch nicht gespielt hat auf Xbox und PC, You're in for a treat. Also da übernimmt ja jeder auf dem Segelschiff eines Piratenschiffes, übernimmt ja jeder einen Job. Und das ist halt eine Dynamik, die sich ja so frei entwickelt. Also es gibt, das Spiel pusht dich nicht, du musst jetzt das tun und du musst jetzt das tun in der Crew, sondern man ist einfach zu alleine, zu zweit oder zu dritt oder zu viert und es ergibt sich automatisch eine Dynamik, wer was auf diesem Schiff übernimmt, weil jeder so seine Fähigkeiten entdeckt und was am liebsten macht. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach zu sehr Kontrollfreak bin, aber entgegen meiner eigenen Erwartung stehe ich dann sehr oft am Steuer und gebe die Befehle, wer was tun soll, weil sich das so entwickelt hat. Nicht, weil ich zum Captain gewählt wurde, aber es meutert auch niemand.
Ja,
und
gut.
Ich glaube, beim Segeln lag es wirklich hauptsächlich daran, weil ich am besten war, die Parallelität zu dem anderen Schiff herzustellen, damit die an Kanonen sitzen, feuern können. Und wiederum andere wollten halt lieber das Schiff reparieren. Es gibt einfach Menschen, die wollen lieber was bauen und erhalten. Es gibt welche, die wollen nur ballern. Und es gibt welche, die, keine Ahnung, einen auf Diktator auf dem Schiff machen. Das bin dann wohl ich.
Aber so Sachen bauen finde ich auch voll geil eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob ich das in der Realität dann auch cool finde. Aber so im Spiel schon.
Ich liebe halt so Crew-Dynamik. Also ich liebe das. Ich liebe das überhaupt bei Serien. Also deswegen ist auch Firefly eine meiner absoluten Lieblingsserien.
Ja, Firefly.
Und das ist ja auch so eine alte Star Wars Millennium Falcon Romantik, ein größeres Frachtschiff zu haben, das eigentlich kein Jäger ist, der alles wegballert, sondern, ich meine, Millennium Falcon kann natürlich alles mögliche wegballern, aber es ist ja ein umgebauter Transporter, wenn man so möchte. Und es geht nicht darum, den zu fliegen, sondern, keine Ahnung, so wie bei Firefly, die Rolle des Hau draufs auf dem Schiff zu übernehmen, der die dreckige Arbeit macht mit den Waffen. So, ich glaube, da würde ich mich eher sehen, so wenn es ums Wollen geht, aber in der Praxis, Sea of Thieves, stehe ich immer am Steuer und sag den Leuten, was sie tun sollen.
Okay, was macht Fabian dann in unserer Crew?
Ja, gute Frage. Also, ich meine, wenn es natürlich jetzt ein Videospiel ist, so wie Sea of Thieves, dann wäre ich wahrscheinlich einer derjenigen, der dann mit Hammer und Nägeln unter Deck die Planken repariert, damit das Wasser nicht reinkommt. Aber wenn es jetzt wirklich realistisch sein soll, also ich habe es immer gehasst, an meinem Fahrrad rumzuschrauben. Insofern sehe ich mich da, glaube ich, nicht so als derjenige, der den Hyperantrieb repariert. Hab dann so gedacht, vielleicht der Smoothie, also der Koch. Aber ich glaube, im Star-Wars-Universum machen das die Droiden. Ich habe zumindest eine Szene im Auge, im Kopf, wo so ein Droid mit so 10 Armen so irgendwo an der Küchenseite steht. Also das mit 10 Armen kann ich es leider nicht aufnehmen. Also vielleicht bin ich derjenige, der die Mynox von der Schiffshülle verjagt, ich weiß es nicht, weil zumindest bei uns hier im Haushalt bin ich derjenige, der dafür da ist, die Spinnen aus dem Haus zu schmeißen.
Ah, ja.
Und dann ist das vielleicht mein Skill.
Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich in so Videospielen auch immer so die Person bin, die so alles sammelt. Vor allem, also ich habe dieses Jahr zum Beispiel Witcher 3 gespielt und da kann man ja so richtig viele so Kräuter und irgendwelche coolen Items und so einsammeln. Ich immer so dieb. Und ich fühle mich auch immer ein bisschen schlecht, vor allem bei The Witcher, weil das halt immer so arme Leute sind, denen man die Sachen dann klaut. Aber irgendwie so an sich, dass es halt so viele Sachen gibt, die man einsammeln kann, finde ich halt schon cool. Vielleicht muss ich dann irgendwie auch sowas machen. Aber dann ergänzen wir uns ja eigentlich ganz gut in unserer Quadrataugen-Crew hier. Mm.
Voll gut.
Es reicht für ein kleines Schiff in Sea of Thieves.
Aber würden wir auch gegen die Skeleton-Crew bestehen?
Who knows? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Uns verschlägt es in dieser Folge in eine weit, weit entfernte Galaxis. Lisa hat es schon gesagt. Wir haben uns nämlich die ersten zwei Folgen von Skeleton Crew angeschaut. Und in dieser Folge wollen wir mal drüber reden, ob das jetzt die Rettung von Star Wars ist und wie wir es finden und so. Wir, das sind Marco Risch, YouTuber und großer Star Wars-Fan und Kenner. Hallo Marco.
Hallo.
Hallo, hallo. Und Lisa Oppermann, meine GigaTV-Mac-Kollegin und genauso begeistert von Star Wars. Hi Lisa.
Seid gegrüßt.
Yeah.
Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Egal.
Und ich, Fabian Douglas, mich kennt ihr vielleicht ebenfalls von GigaTV Mac oder als Moderator dieses Podcasts. Ja, bevor wir zu unserem Podcast-Thema kommen, noch eine kleine Info. Wir bereiten gerade ein kleines vorweihnachtliches Überraschungsvideo für euch vor. Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Was wolltet ihr uns immer schon mal fragen, egal ob Lieblingsfilme oder peinliche Guilty Pleasures oder auch Sachen, die nichts mit Filmen oder Serien zu tun haben? Immer her damit. Gerne in die Kommentare unter diese Folge auf YouTube, Spotify oder gerne auch per Mail an sprichmituns@jellyfish.com. Jellyfish wie die englische Qualle. Bevor wir über die Skeleton Crew reden, erstmal ein wenig Werbung. Wenn ihr auf der Suche nach einem Schatz seid, dann braucht ihr kein Schiff und auch keine Schatzkarte. Es reicht schon mal einen Blick in eure Schreibtischschublade zu werfen, denn gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben, Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-KundInnen findet ihr in den Shownotes. Damit aus der Werbung zurück zu Skeleton Crew. Und wir sind ja alle Star Wars-Fans und ich glaube, Star Wars-Fans reden in ihrer Freizeit nicht nur gerne über Star Wars, sondern auch darüber, wie scheiße doch gerade alles ist oder generell über den Zustand von Star Wars. Ja. Wie steht es denn gerade um Star Wars? Und ja, je nachdem, wie man sieht, entweder nicht so gut oder doch ganz gut. Also zumindest, also der nächste Kinofilm, das nächste Star Wars Kinofilm ist ja mit The Mandalorian und Grogu schon zumindest in Sichtweite 2026. Auf der anderen Seite wurde dann ein neuer Star Wars Film Ende 26 dann aus dem Release-Kalender gestrichen. Der Rey-Film, der scheint wohl auch Probleme zu haben, zumindest ist da einer der Drehbuchautoren gefeuert worden oder hat sich aus den berühmten kreativen Differenzen vom Projekt getrennt. Aber dann wurde ja auch noch eine neue Trilogie angekündigt oder zumindest hat Deadline darüber berichtet, exklusiv. Ich glaube, angekündigt wurde da offiziell noch nichts von Simon Kinberg, die jetzt in Planung ist. Ja, und da ist dann immer so ein bisschen die Frage, wie schaut's denn gerade aus? Also wie geht's denn euch gerade? Wie schätzt ihr das Ganze ein? Seid ihr so eher negativ oder sagt ihr so, nee, das passt schon alles? Und auf Disney Plus gibt's genug Star Wars zu gucken. Lisa, wie schaut's denn da bei dir aus?
Ja, also ich muss sagen, ich freue mich erst wieder auf angekündigte Trilogien, wenn ich irgendeine Form von Bildmaterial davon gesehen habe. Weil wir hatten jetzt ja durchaus schon mal den Fall, wie zum Beispiel mit der Rian-Johnson-Trilogie oder so, dass dann solche Sachen angekündigt werden und dann doch nicht das Tageslicht erblicken oder noch nicht oder es verzögert wird oder wie auch immer.
Die Schublade ist es.
Ja, genau, die berühmte Schublade.
Es ist nicht gecancelt, also sie hat einfach keine Zeit wegen Knives Out. Ja, aber Kevin Kennedy hat gesagt, er kann jederzeit kommen und es machen.
Okay, mal sehen, ob er sich noch mal traut dahin oder nicht. Obwohl, er wollte ja die Trilogie anscheinend auch machen.
Nee, er sagt immer, das war Zeit seines Lebens, Star Wars zu machen.
Ich finde es auch wichtig, dass er die Knives Out-Trilogie beendet, muss ich an der Stelle sagen. Ich bin auch
gespannt. Mir kann Knives Out bis an sein Lebensende
machen. Nur noch Knives Out-Filme. Ja, finde ich auch gut. Aber ja, Star Wars, ich bin Ja, also ich meine, wir hatten jetzt ja zum Beispiel Andor. Die Star Wars-Fans reden ja auch gerne darüber, wie gut Andor ist. Und da rede ich auch drüber, weil ich Andor natürlich auch sehr gut finde. Die letzten Sachen, die jetzt so waren, ich habe fast festgestellt, ich habe tatsächlich vergessen, Acolyte weiterzugucken, was vielleicht auch schon ein bisschen was drüber aussagt, obwohl ich es jetzt gar nicht so schlecht fand wie alle anderen. Auf den Film, auf den Mando-Film, den du gerade erwähnt hast, freue ich mich auch. Ich habe eigentlich auch Bock, Rey wiederzusehen tatsächlich, wobei jetzt diese kreativen Differenzen TM, da bin ich jetzt schon wieder so, oh nein, bitte, keine Ahnung, ich hoffe, da entspannt sich irgendwie alles wieder. Aber was eigentlich die Bottomline ist, von dem, was ich über Star Wars denke, ist immer noch, dass Star Wars mich einfach mal 5 Jahre lang in Ruhe lassen soll. Dann sollen die sich Sachen überlegen und dann will ich entweder eine Serie oder eine Filmtrilogie über die alte Republik oder ich will endlich, was ja auch viele Leute wollen, so eine Serie, die wirklich mal komplett oder zum großen Teil aus der Sicht der Sith ist, wo dann quasi die Jedi eigentlich so die Bösen sind. So,
das
sowas
sollte ja doch The Acolyte eigentlich sein.
Ja, aber
darüber kann man jetzt streiten.
Vielleicht muss ich doch noch weiter gucken. Ja, der Pitch, also die ersten 4 Folgen, die ich gesehen habe, da habe ich den Pitch jetzt noch nicht so in mir gespürt.
Du hast es aber auch nicht zu Ende gesehen, das merkt man.
Ja, okay, vielleicht, oh Gott. Ah doch, ich weiß aber.
Du hast nur die ersten 4 gesehen?
Ja, nee, oder 5.
Ich finde, die Serie wird erst ab der 5. überhaupt anguckbar.
Okay, scheiße. Aber
also ich finde Acolyte gar nicht so schlecht, wie viele sagen, aber es liegt auch daran, ja, weil die 5. Folge so gut ist.
Aber ich weiß noch, was passiert. Also, das ist ja Mr. Dings.
Okay.
Ja, ja.
Aber, genau. Aber das ist aber eigentlich krass, merke ich gerade, weil ich habe noch nie was von Star Wars nicht geguckt, was jetzt neu rausgekommen ist und dass ich das nicht weitergeguckt habe. Ich glaube, ich mache gleich den Podcast aus hier und verlasse euch und gucke erstmal Acolyte weiter.
Die 5. Folge willst du sehen. Danach kannst du weiter entscheiden.
Ich glaube, ich glaube wirklich, dass es vor der 5. war. Krass, habe ich ja wirklich dann aufgehört.
Du würdest dich erinnern, wenn du die 5. gesehen hast.
Ja, okay. Ja, was ich auch noch cool fände, was ja eigentlich auch so ein bisschen vielleicht so leichte Acolyte-Vibes hat, ich will sowas wie Agatha All Along, aber in Star Wars. Das fände ich auch cool.
Damit machst du ein Thema für Skeleton Crew auf. Ist das noch MCU? Ist das noch Star Wars? Ist das ist die große Frage, glaube ich, die man reinwerfen kann.
Ja, okay, können wir gleich mal gucken. Aber vielleicht wollt ihr noch mal sagen, was euer Star Wars-Vibe gerade ist?
Ich will die Überleitung nutzen. Ich glaube, das ist halt immer das Problem. Was ist Star Wars, ne? Also, George Lucas sagt, das ist nur für Kinder. Das ist ja das, was George Lucas sagt. Da werden jetzt sehr viele empört sein, weil, hä? Was? Also, ich bin erwachsen und ich liebe Star Wars. Das ist doch Quatsch, dass es nur für Kinder ist. Aber das nächste, was in Star Wars kommt, soll immer super düster sein und überhaupt nicht lustig. Und warum gibt's da Slapstick? Also ganz komisch, obwohl das doch früher auch schon immer so war.
Ja, voll.
Ich finde, Star Wars ist so groß, es ist halt so divers im Content. Es ist schon seit Jahrzehnten, auch vor Disney, war für jeden was dabei. So, es ist halt nur, erst seit Disney findet es auch wieder im Kino und noch mehr im Fernsehen statt. Im Fernsehen hat es auch schon vorher stattgefunden mit Clone Wars und so weiter. Mhm. Aber das ist jetzt alles einfach viel mehr und es ist auch zu viel. Ich finde, das ist ganz normal, dass man nicht mehr alles gucken kann. Aber ich finde es schön, dass jetzt für jeden was dabei ist. Beispiel für mich ist Ahsoka nichts. Ich finde Ahsoka super langweilig. Die Serie, also ich war wirklich enttäuscht, weil ich fand die 2. Staffel Mandalorian mit Ahsoka, also die Folge mit Ahsoka ist die beste Folge, die haben. Also so hätte ich gerne die ganze Serie gehabt, aber habe ich aber nicht gekriegt. Rebels-Fans sind schon eher begeistert.
Ja, ich bin ein sehr großer Rebels-Fan. Ich fand es ganz cool, die alle so in Live-Action auch zu sehen.
Ja, eben, das ist es vielleicht das. Aber da finde ich auch wieder, fand ich jetzt die Animationsversion viel spritziger und
ich bin
besser
immer noch
und nicht so lange
sauer über
erzählt. Und alle stehen so gelangweilt vor The Volume rum. Ich ertrag das kaum bei Ahsoka. Ich finde das wirklich ganz schlimm. Und was jetzt Fabian auch bei seiner Aufzählung vergessen hat zu erwähnen, weil es ist aber auch erst gestern Nacht oder so gedroppt. Dave Filoni hat im Interview auf der Red Carpet Premiere oder so von Skeleton Crew hat er erzählt, dass die Grogu und Mando, oder wie heißt die Folge jetzt mal, The Mandalorian and Grogu, so heißt der Film ja, ne? Dass der schon abgedreht ist. Hat kein Mensch was mitgekriegt, der ist abgedreht.
Oh mein Gott, ich liebe
und er so,
es.
Oh Gott, die Geheimhaltung ist so krass bei Lucasfilm. Und mein erster Gedanke und auch viele andere Twitter-User waren so, oh oh, die haben wirklich alles vor The Volume gedreht. Die haben alles in der Lagerhalle gedreht. Deswegen hat da kein Mensch was davon mitgekriegt.
Aber das ist aber keine neue Info. Ich glaube, dass der Film.
Ach echt, war das dann nicht neu? Okay, habe ich erst jetzt gelesen. Ich dachte, das war bei Red Carpet Skeleton Crew, wo er das gesagt hat.
Okay, aber dann meine letzte Info, dass sie zumindest schon relativ weit fortgeschritten waren und kurz davor waren zu rappen, wie man das so.
Ja, das kann ja sein. Aber jetzt hat er gesagt, es ist schon längst fertig gedreht. Und das ist halt so, okay, aber da bin ich ja schon auch so ein gebranntes Kind, so wie ihr auch. Ich nehme keine Ankündigung und kein Gerücht mehr ernst, bis der Drehstart war. Ja. Oder bis ich das erste Bild vom Set gesehen habe. Bis dahin nehme ich nichts
mehr ernst. Pixar didn't happen, ne?
Ja, bitte?
Pixar didn't happen.
Pixar didn't happen. Und das gilt ja nicht nur für so Sachen wie diese Ray, wie dieser Ray-Film und so weiter. Das gilt ja auch für alle anderen Sachen. Es gab mal einen Boba Fett-Film. Es sollte mal ein Obi-Wan-Film werden. Dann ist aber eine Serie draus geworden. Der Boba Fett-Film war parallel zur Entstehung von The Mandalorian. Also haben sie The Mandalorian durfte dann nicht Boba Fett sein, sondern musste ein neuer sein, damit sich das nicht überschneidet. Und dann haben sie irgendwann den Film gekillt und dann haben sie doch noch Boba Fett mit reingenommen in dieses Mandalorian-Universum. Ja. Es befruchtet sich alles gegenseitig, ob zum Guten oder zum Schlechten, sei mal dahingestellt. Ich möchte aber wirklich behaupten, es ist jetzt gerade doch für jeden was dabei. Wenn ich jetzt so ein fucking Clone Wars-Fan bin, der nur Clone Wars und die Prequels liebt und der Rest ist so, ja gut, den gibt's halt auch, ja, dann habe ich halt meinen Ahsoka und alles. Das ist halt so.
Ja, also eine Sache muss man ja eigentlich gut finden als Star Wars-Fan. Es gibt ja eigentlich keine Möglichkeit, dass von all den Sachen, die du gerade genannt hast, eine Person wirklich alles komplett scheiße findet.
Das kann mir halt keiner erzählen. Also selbst immer, wenn der obligatorische Disney-Rant kommt, egal ob ich den da draußen mit euch habe, wenn man sich mal persönlich unterhält oder ob ich das mit anderen Content-Creatern habe oder in der Familie, egal wann. Es kommt immer der Disney-Ran mit einem kleinen Ja, aber. Ja, der Disney, alles scheiße, alles außer Rogue One. Und Endor. Und Mandalorian. Moment mal, los gerade. Willst du noch 10.000 Sachen droppen?
Oder der Catherine Kennedy-Ran. Alles ist so
kindisch, außer Endor. Und Rogue One. Aber Rogue One war doch auch ein bisschen kindisch. Und Endor ist basiert doch auf Rogue One.
Nein.
Und es ist halt so. Und das ist eine gute Denkweise, finde ich, um in Skeleton Crew reinzugehen, dass Star Wars sehr vielfältig ist und für jeden was dabei ist. Meine Hoffnung, und wir werden ja gleich drauf sprechen, ob die Hoffnung eingetreten ist, meine Hoffnung war, das ist eventuell das erste Live-Action-Star Wars, was ich mit meinem Neffen gucken kann. Der ist jetzt Ende 7, der wird bald 8. Ich habe schon gemerkt, ich verliere langsam an Marvel, weil es gibt schon zu viel Kinderserien, die nur für ganz kleine Kinder sind, sowas wie Spider-Man and Friends oder so heißt es auf Disney+. Also der kennt schon alle von den Avengers, ohne jemals einen MCU-Film gesehen zu haben. Ist gleichzeitig aber, selbst mit 7 bist du noch ein bisschen zu jung für Star Wars, je nachdem, wie zarte Seite du bist.
Vor allem für die erste Szene von Skeleton Crew. Ich war nur so, in meinem Kopf war ich auch so, hä, das ist doch für Kinder, dachte ich. Und dann kam diese Szene und ich so, bin ich irgendwie so ein schissiges Kind gewesen? Also wenn ich das mit 8 gesehen hätte, weiß ich nicht.
Darauf wollte ich hinaus. Ich fürchte, mit der allerersten Szene Skeleton Crew wurde auch diese Hoffnung zerschlagen. Das ist immer noch nicht das erste Live-Action-Star Wars, das man mit mir gucken kann. Der ist mittlerweile Star Wars-Fan, der liebt Raumschiff und alles, weil ich mit ihm Lego-Star Wars gespielt habe.
Hast du gut gemacht, Marco.
Das ist halt der Trick. Ja. Ich werde das wirklich nie vergessen, ne? Der hatte keine Ahnung von Star Wars nichts. Ich drücke ihm den Controller in der Hand, wir spielen Koop, Lego Star Wars. Es geht los, die blaue Schrift kommt rein. Es war einmal in einer Galaxis weit, weit entfernt. Und ich lese ihm das so vor, ne? So mit einer Nerd-Kultur-Stimme. Und dann kommt dieses Logo rein und die Musik und er sitzt so da. Wow. Das werde ich nie vergessen, ich hätte fast geheult.
Oh.
Das ist Star Wars, Leute, das ist Star Wars. Das kann halt Star Wars mit jeder Generation. Und deswegen bin ich ja fest überzeugt, dass für ihn was dabei ist. Für ihn ist Skeleton Crew was in ein oder zwei Jahren. Ich glaube, wenn ich ihm die erste Szene zeige, wird mein Bruder wird schon ausrasten, dass ich dem kleinen Kind Albträume beschere.
Ja.
Wobei es schon cool ist, ich finde, vielleicht kann auch drüber hinwegsehen. Das wäre, da müsste man sich annähern. Ganz schwierig.
Oder du
es gibt auch viele andere gruselige Stellen, finde ich. Allein im Raumschiff und so.
Ja,
das finde ich gruseliger.
Ich muss das überspringen erstmal und dann immer erzählen, was passiert ist. Oder so Bilder malen und die hochhalten dazwischen oder so.
Auf jeden Fall ist Skeleton Crew auf einem merkwürdigen Zwiespalt, wen es eigentlich genau erreichen will.
Das stimmt.
Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es fast alle erreicht. Interessanterweise, das finde ich wirklich super interessant.
Ja, du hast gerade gesagt, irgendwie hat ja jeder was bei Star Wars oder bei Disney Star Wars. Ich würde da jetzt so ketzerisch einwerfen, was ist denn mit Leuten, die gut erzählte Geschichten mögen? Finden die auch was bei Disney? Ich weiß es nicht.
In Endor?
Ja, Endor.
I rest my case,
okay. also ich glaube, Lisa, ich sehe das genauso wie du. Ich freue mich jetzt in Anführungszeichen erstmal nicht darüber, wenn irgendwie eine neue Trilogie angekündigt wird oder es muss jetzt erstmal gedreht werden und dann den Trailer und dann kann man sich ja so langsam freuen, weil wie viele Projekte hat Lucasfilm schon irgendwie angekündigt und die aus denen ist dann doch nichts geworden. Insofern abwarten. Was jetzt ich finde, was so Star Wars braucht in Anführungszeichen, ist das so ein Zeichen, dass es mal wieder vorwärts geht, also dass sich Lucasfilm auch traut, mal neue Geschichten zu erzählen, neue Geschichten mit neuen Figuren, die dann auch wirklich Relevanz für die Marke haben. Also jetzt nicht irgendwie wieder irgendein Prequel oder so, sondern wirklich mal was, was auch die gesamte Geschichte voranbringt. Insofern ist natürlich Skeleton Crew nicht die Rettung für Star Wars, weil es ist ja, spielt ja nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Also wir wissen schon, wie es dann quasi mit der Galaxie dann weitergeht. Aber ich meine, da kommt jetzt gleich der Einwurf, dass Skeleton Crew soll ja Star Wars auch gar nicht retten. Das ist halt, wie du schon gesagt hast, Marco, sowas für die ganze Familie oder sowas, was man dann mit seinem Neffen, mit seiner Cousine oder mit seinen Kindern schauen kann. Und dafür ist es ja wahrscheinlich auch ganz gut. Und das ist dann jetzt meine Überleitung in den spoilerfreien Review-Teil. Also wie immer reden wir als erstes ein bisschen spoilerfrei. Ich stolper immer drüber. Spoilerfrei über die ersten zwei Folgen. Das heißt, wenn ihr die noch nicht geguckt habt und ihr wollt jetzt einfach nur mal wissen, kann die Serie was, dann bleibt gerne dran. Ja, Star Wars Skeleton Crew, vielleicht nur mal so ein paar Hintergrundinfos. Das ist eine Serie von John Watts und Christopher Ford. John Watts kennt ihr als kreativen Kopf hinter der Marvel-Spider-Man-Trilogie und Christopher Ford ist so sein Lieblingskollaborateur. Und was ich auch gelesen habe, was ich ganz passend fand, Skeleton Crew soll sowas sein wie die Goonies im Weltraum. Ich weiß nicht, ob ihr die Goonies gesehen habt, so ein Amblin-Entertainment-Film aus den 80ern. Und die Serie soll so die Nostalgie der Abenteuerfilme der 80er Jahre heraufbeschwören. Und deswegen nutzt die Serie nicht nur so die Volume-Technologie, von der Marco ja nicht der größte Fan ist, aber es werden
wenn
auch
sie gut eingesetzt wird,
wenn super. Sie gut eingesetzt wird, genau. Und es werden aber auch so Stop-Motion-Animationstechniken angewendet, die von Phil Tippett geleitet wurden. Tippett ist eine Stop-Motion-Legende. Der hat an allen originalen Star-Wars-Filmen gerarbeitet. Von dem sind zum Beispiel die AT-AT-Bewegungen oder die Tauntaun-Bewegungen. Außerdem wurden sogar Mad Paintings eingesetzt, für die sogar ein ehemaliger Maler von Industrial Light and Magic aus dem Ruhestand gekommen ist, laut Medienberichten. Also man gibt sich hier alle Mühe und finde ich ganz interessant, dass, also im Prinzip hat es ja schon Force Awakens versucht, so diese alte Magie wieder heraufzubeschwören und da haben sie ja wirklich nichts dem Zufall überlassen. Sie haben, um wirklich sicher zu gehen, auch gleich dieselbe Geschichte nochmal erzählt. Hier ist es so, sie versuchen zumindest so das Gefühl heraufzubeschwören, aber im Großen und Ganzen eine eigenständige neue Geschichte zu erzählen. Das finde ich ja eigentlich ganz, ganz cool. Deswegen lass uns doch mal über den Ersteindruck reden. Wobei, ich muss sagen, jetzt habe ich gesagt, eine neue Geschichte, aber als ich so die ersten 5 Minuten geguckt habe, dachte ich mir so, okay, da war wohl irgendwie die Vorgabe im Writers Room, wie viele Krieg der Sterne-Referenzen kriegen wir in den ersten 5 Minuten unter. Skeleton Crew, ja. Es ist schon sehr absurd, wie viel da eingebaut ist aus den ersten auch wiederum 10 Minuten oder 5 Minuten von Star Wars Krieg der Sterne. Aber ansonsten, darüber hinaus, wie hat euch denn so der Einstieg in Skeleton Crew gefallen, Lisa? Wie fandest du den?
Cute. Ich fand es süß. Ich mochte es. Ich habe auch den Fernseher angemacht und dann kam halt wieder so Star Wars Schrift und so natürlich. Und ich wieder so, ich habe halt schon immer Bock einfach auf neue Star Wars Sachen. Ist mir egal, dass diese schlechte Star Wars Stimmung. Aber sobald Star Wars auf meinem Fernseher erscheint, freue ich mich halt so oder so erstmal. Ich fand es irgendwie ganz süß, weil ich habe das Gefühl, man sieht mal wieder auch Star Wars wirklich durch andere Augen. Also durch so halt kindlichere Augen irgendwie, auch wenn jetzt vielleicht vieles auch angelehnt ist an Sachen, die wir jetzt schon gesehen haben oder jetzt das Rad nicht neu erfunden wurde. Aber ich mochte es auch, dieses, was jetzt Leute als, oh, es ist nicht Star Wars genug bezeichnet haben, dieses Suburbia, also diese Vorstadt, da war ich so, okay, ist eigentlich auch witzig, man hat ja noch nie so eine Vorstadt gesehen, das sieht halt wirklich auch aus wie in so einem US-amerikanischen Dorf, also das muss man wirklich sagen, aber ich fand die Kombi irgendwie ganz interessant und es hatte für mich dann halt auch echt, wie du meintest, diese Goonies oder auch irgendwie Stranger Things Vibes, nur, dass sie halt vielleicht nicht auf Fahrrädern radeln, sondern auf Hoverbikes fahren. Ich mag die Charaktere bisher. Ich finde, die Charaktere sind so richtig, auch so irgendwie so realistische Teenager. Also ich kann mir so vorstellen, wie die so irgendwie in den Wald gehen und ein Baumhaus bauen und Fern ist dann so die Person, die alle anführt und das Bandenbuch hat oder so. Ich habe dann halt morgens die ersten 2 Folgen geschaut und war, dann hat's so aufgehört. Und ich war so, wo ist die nächste Folge? Ich muss wissen, wie es weitergeht. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich weiß, wie es weitergeht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, können wir später drüber reden. Vor allem mit einem Charakter, wo ich so, der mich zum ersten Mal gesehen und war so, du bist dieser Charakter. aber
kein Geheimnis draus.
Ja, nee, gar nicht. Aber ich bin trotzdem, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, was ungefähr passieren wird, habe ich schon echt Bock drauf. Ging's euch ähnlich?
Also, muss dazu sagen, die Umstände, die ich gesehen habe, war so ein Fanscreening von Disney. Achtung, Werbung, wurden eingeladen. Also ich wurde eingeladen, da mir das anzuschauen. Das war so ein Preview-Screening. Es war aber auch nur ein Tag vorher. Es war jetzt nicht so, als hätte man jetzt exklusiv alles viel früher gesehen. Es war aber ein ziemlich voller Kinosaal. Auch mit Kindern gefüllt. Und eine sehr gute Stimmung. Und wenn, wie du sagst, wenn dann die Star Wars-Schrift da vorne erscheint, dann spürst du für mich das Lächeln aller Leute, egal wie dunkel es ist. Und ich muss sagen, auch wir haben zwei Folgen hintereinander back-to-back gesehen. Pure Begeisterung, hätte ich gesagt, im ganzen Saal. Es wurde gelacht an den richtigen Stellen, das kam immer gut an. Jeder, ausnahmslos jeder, mit dem ich geredet habe, wollte wissen, wie es weitergeht. Also egal, wie obvious viele Plotpoints sind, gleichzeitig möchte man erleben, wie es weitergeht und weitermachen. Es gibt Creator, die haben schon drei Folgen gesehen, zu denen gehören wir jetzt nicht. Da habe ich gehört, die ersten Folgen zusammen würden sich noch mehr wie ein Arc anfühlen. Also die typisch Star Wars-mäßige, in den letzten paar Serien war das ja oft so, dass man immer so drei Folgen gucken musste, weil sie zu sehr zusammengehören. Das mag man jetzt kritisieren an der Serie. Ich finde aber schon, dass die zwei Folgen, die ich gesehen habe, die fühlen sich, jede Folge hat ein Thema. Und ich liebe das an guten Serien. Gute Serien sind nicht einfach nur ein langer Film, der Werbeunterbrechungen hat, / eine Woche Pause oder wenn es eine Binge-Serie ist, guck die nächste Folge, du wirst auch wissen, wie es weitergeht. Sondern wenn ich jetzt jemand sage, die Piratenbucht-Folge, dann weiß er, welche Folge ich meine. Wenn ich jemand sage, die Americans Suburb-Folge, dann weiß er auch, welche Folge ich meine. So, und das finde ich schon mal einen guten Hinweis auf eine gute Serie. Dazu kommt, John Watts kennen wir alle zwar von Spider-Man, aber ich hatte mich extrem überrascht mit der Disney-Plus-Serie, die eigentlich FX-Serie von Fox, The Old Man mit Jeff Bridges. Die fand ich jetzt nicht super überragend oder so, aber ist unglaublich gut guckbar. Und ich war wirklich überrascht, wie er als Regisseur auch bei der Pilotfolge auf einmal Action inszenieren kann. So, wo war das denn in Spider-Man Homecoming oder in den anderen, von mir aus auch in No Way Home noch? Wo war denn diese Action auf? Also ich hatte keine Ahnung, dass er das so gut kann, so mit One-Shots, ein bisschen John Wick-mäßig, also sehr greifbar. Und der hatte sehr gut da das Serienkonzept schon durchschaut. Und deswegen hatte ich große Hoffnung in Skeleton Crew. Da man weiß, wie man Serien macht. Aber seinen Spider-Man können wir streiten, aber Serien weiß er. Und jetzt fühle ich mich schon sehr bestätigt. Ich war sehr reingezogen. Mit dem großen Aber, dieses ist kein Star Wars, ne, hat mir auch so im Vorfeld, also wir hatten ja auch im Vorgespräch, ist das jetzt Star Wars oder nicht? Das ist ja etwas, was das Hauptthema ist von allen anderen Content-Creatern. Ich finde schon, dass die erste Folge sich nicht wie Star Wars anfühlt. Das ist völlig deplatziert. Ich mag es aber der Serie verzeihen, weil sie so charmant ist, weil Figuren so charmant sind, weil die Nostalgie kickt. So, ich habe halt Goonies gesehen, man hat halt E.T. gesehen, man kennt das alles. Und irgendwie ist das so schön nostalgisch und deswegen funktioniert ja auch Stranger Things.
Ja.
Und Stranger Things ist ja auch keine Kinderserie. Also die Stranger Things ist so erwachsen, die Kinder, die da drin spielen, durften zu dem Zeitpunkt das eigentlich theoretisch gar nicht schauen. So, da waren ja auch R-Rated-Folgen, glaube ich, sogar dabei. Die durften das wirklich nicht gucken.
Mhm.
Also theoretisch.
Ja,
Mit Begleitung der Eltern schon. Und das ist halt so, so ähnlich ist es. Es ist halt für Nostalgiker, ne? Eigentlich Stranger Things. Und so ähnlich ist es auch bei den ersten beiden Folgen Skeleton Crew. Das ist schon auch sehr für Nostalgiker und nicht nur für Kinder. Aber die Kombination funktioniert ganz gut, weil wenn du einen Saal voll kriegst mit Leuten, die Bock haben, eine neue Star Wars-Serie zu gucken, die mutmaßlich nur für Kinder ist, dann hast du ganz viele Nostalgiker da sitzen und dann waren alle durchweg begeistert.
Es sind ja auch alle innere Kinder mit Star Wars, also passt das ja eigentlich.
Star Wars weckt halt immer das innere Kind in mir und das wird sich auch nie, bis an mein Lebensende nie ändern. Da kann noch so viel kommen, was man nicht mag. Ich bleib dabei, man findet immer sein Rosinchen da drin, das man mag. Und Skeleton Crew gehört für mich dazu. Also bis jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das ändert. Dafür ist die Production Value zu hoch, dafür mag ich die Figuren zu sehr. Wie oft ich jetzt schon gelesen habe, wehe Neil, passiert was. Das ist halt etwas, ihr könnt sofort relaten dazu.
Ja.
Ne? Also das ist schon schön, dass Star Wars uns mal wieder sowas schenkt, das so ans Herz geht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Erwartungshaltung. Mit welcher Erwartung gehst du jetzt an die Serie, wenn du jetzt glaubst, die Serie muss jetzt irgendwie ein ganz großes Fass aufmachen oder das muss jetzt die Serie sein, die Star Wars rettet, dann könntest du eventuell enttäuscht werden. Aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass diese Serie jetzt in die Vorweihnachtszeit fällt. Weil das ist so eine typisch gemütliche Serie, die so ein wohliges Gefühl auch ausstrahlt und die du halt auch, wie gesagt, mit der ganzen Familie gucken kannst. Also die Hauptfiguren sind natürlich Kinder, aber also zum einen, was ja Lisa gesagt hat, irgendwie hat ja jeder noch so das Kind in sich und die Themen, die da angesprochen werden, sind ja auch universell. Also dieses Gefühl, ach, irgendwie da draußen wartet das große Abenteuer auf dich und du musst nur den Jedi-Tempel finden und dann wird dein ganzes Leben anders. Aber ich meine, wir haben ja auch hier den überarbeiteten Vater, der ja auch sehr prominent ist in den ersten zwei Folgen und könnte man auch sagen, der ist so ein bisschen die Identifikationsfigur für die Eltern, die Serie mit ihren Kindern.
Das ist voll traurig eigentlich, aber ja.
aber ja, ich fühlte mich auch von der ersten Folge sehr gut abgeholt. Ob jetzt Suburbia zu Star Wars gehört, ich kann das Problem verstehen. Es ist natürlich voll so, wie man sich in den 50ern die Zukunft vorgestellt hat. Und mich macht es auch immer ein bisschen traurig, wenn wir Sci-Fi-Serien uns anschauen und die Leute sind trotzdem immer noch irgendwie auf fliegende Autos angewiesen oder so. Das macht mich dann irgendwie traurig.
Können sich nicht teleportieren oder so? Oder?
Ja, oder keine Ahnung. Es gibt keine großen Züge, die pünktlich fahren oder so. Aber dann denke ich mir, ja, aber eigentlich ist ja Star Wars keine echte Sci-Fi, sondern es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Das passt schon so. Und fand es auch ganz interessant, dass also jede Serie oder jeder Regisseur, jede Regisseurin weiß ja um die um das Erbe von Star Wars und irgendwie fühlt sich das auch immer so an, als ob jede Serie weiß, dass sie in einem Star Wars Universum spielt.
Ja.
Und hier war es ja auch so, dass Wim heißt er ja, die Hauptfigur, dass der so dieses ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, so eine Art Pop-up-Book, nur halt in Star Wars Technologie über die Jedi-Ritter sich anschaut. Also, dass so die Geschichten in Star Wars so selbst in der Welt so zu einer eigenen Mythologie geworden sind. Was wir ja auch bei The Last Jedi gesehen haben. Das fand ich auch ganz cool.
Ja, eben, das liebe ich. Also, ich verstehe alle Leute, ich habe alle Argumente gehört, warum ihr The Last Jedi hasst. Aber ich liebe diesen Meta-Kommentar. Ich liebe dieses Ende. Ich liebe, dass der Junge den Besenstiel erhebt, weil das sind wir gerade. Ja. Das bedeutet Luke Skywalker. Also ich kann nicht mit dem Argument mitgehen, er hat aber Luke Skywalker kaputt gemacht, der Film. Nein, er hat mir genau gezeigt, warum ich Luke Skywalker so liebe. Und, ja, und genau darauf spielen die an. Und es gibt ja auch irgendwie Sinn in dieser Welt. Die mystischen Jedi-Ritter, die hier rumrennen und dauernd die Galaxis retten. Natürlich ist es das, was die Kinder anstreben. Finde ich total logisch. Und ich fand es fast eher spannend, zu versuchen zu interpretieren, welche Szene ich gerade aus Star Wars da sehe. Ist das gerade Count Dooku? Ne, irgendwie, das mag ich, dass das so einen eigenen Mythos aufgebaut hat. Aber es ist mir schon wirklich zu sehr 80s America. Also war ja wirklich alles dabei. Der Schulbus, die Kaugummis überall. Also Kaugummis hat man bis jetzt auch noch nicht in Star Wars. Das ganze Schulsystem, alles.
Ja.
Aber ich mag auch, dass die Serie damit spielt, dass es so ein leichte Fallout 50s Retro-Future-Utopie sein könnte. Ohne zu viel zu verraten. Also, ich meine, zumindest ist das jetzt im Raum.
Ja. Ja. Ich meine, wir kennen ja noch nicht die ganze Geschichte von Ed Etten, dem Heimatplaneten von Wim, Neil und Co. Insofern, wer weiß, wie es damit noch weitergeht. Vielleicht noch zu den Kindern. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen angesprochen. Also, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Kinder castet, wenn Kinder die Hauptfiguren spielen. Denn, nun, es sind halt Kinder und das kann auch ganz schön in die Hose gehen. Aber bei Stranger Things zum Beispiel haben sie ja ein unfassbares Händchen bewiesen beim Casting. Und hier, finde ich, ist das Casting auch sehr gut. Nicht ganz so gut, aber auch sehr gut.
Mhm.
Die haben echt eine richtig gute Chemie zwischen den Kindern. Und es macht mir sehr viel Spaß, ihnen zuzugucken. Es gibt so eine Ausnahme von, ich weiß nicht, ob ich die jetzt sagen will, aber KB, die ist die einzige, wo ich so sage, die wirkt ein bisschen steif.
Die Technik-Queen, aber
ja,
das ist vielleicht so ihr Image, dass sie so unnahbar
aber und cool ist. Aber ich meine, jetzt wo ich es gerade gesagt habe, vielleicht wirkt sie steif, weil sie halt irgendwie irgendwelche Implantate hat oder
so.
Ja. Ich habe aber auch so oft gelesen, dass Leute sagen, KB ist zu unterentwickelt. Also da passiert zu wenig. Bei allen anderen ist Motive klar. Ich würde sagen, bei Neil und KB sind beides halt eher die Side-Charaktere in dieser Crew. Aber das ist ja auch normal für so eine Zusammensetzung von so vielen, kommen ja auch nur Figuren dazu offensichtlich. Und das ist ja völlig normal, dass du da nicht den Hauptfokus drauf legst. Und Cappy hat mich da an ihre Rolle, das mag jetzt auch an den asiatischen Genen liegen, aber sehr an die Rolle erinnert in Goonies von, ich kann mir leider den Namen immer so schlecht merken, der jetzt den Oscar gekriegt hat für Everything, Everywhere, All at Once.
Kwan. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt in irgendeiner Form richtig ausspreche, ja gerade.
Aber der hat ja eine ähnliche Rolle gespielt wie KB eigentlich. Der Gadget-Guy quasi. Und in beiden Fällen haben sie, welches ist auch ein bisschen Racial Profiling. Wer könnte sich mit Gadgets und so weiter, ach ja, die Asiaten. Direkt beide so typecastet, aber beide machen das toll. Und
aber, ich finde
auch schon wieder, wie denen passiert was, ganz ehrlich.
Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr Story Arc so ist, dass sie erstmal halt so unauffällig ist, weil sie ist ja sehr verbunden zu Fern, also ihrer besten Freundin, und dass Fern sie da vielleicht immer so ein bisschen überschattet und dass dann die Rolle von KB ist, in der Serie sich quasi zu entwickeln und eigenständig zu werden und zu merken, dass sie halt auch unabhängig irgendwie.
Ja, aber so funktionieren auch manchmal einfach Gruppendynamiken. Ich habe es ja gerade bei Sea of Thieves schon mal gesagt, also das entwickelt sich immer so von selbst. Wir hatten das mal in Medienpsychologie, hatte ich das mal im Studium, dass du jede Gruppe auch skalierbar auf gewisse Rollenbilder reduzieren kannst. Du kannst immer sagen, okay, das ist jetzt so die Anführerfigur. Es gibt in jeder Gruppenkonstellation, guck mal euch privat, egal wo, ob im Fußballverein oder in der Familie, es gibt eine Figur, die ist immer nur für Quatsch da. Die macht den Humor, die gute Stimmung, trägt aber sonst nicht viel der Gruppe bei. Sie identifiziert sich aber als, das ist meine Rolle in der Gruppe.
Okay.
So, du kannst das immer, achte mal drauf.
Ich kenne das, mir hat mal eine Kommilitonin erzählt, die Soziologie studiert hat, das ist auch immer in der Gruppendynamik, ich weiß nicht, ob es in der Familie jetzt oder in Freundesgruppe auch so ist, aber in so einer sozialen Dynamik auch immer so einen gemeinsamen Feind in Anführungszeichen geben muss, damit sich alle verbinden können und quasi zusammengeschweißt werden können. Und das ist jetzt ja gerade Wim, weil Wim ja schuld ist, dass denen das jetzt alles passiert ist, weil er das ja eine unvernünftige Abenteuer.
Und kommt der externe Feind dazu.
Genau,
verbinden sie sich und dann schmelzen sie zusammen. Du siehst es in jeder Gruppe, weißt du, jede Gruppe braucht ihren Michelangelo, jede Gruppe braucht ihren Donatello quasi, und es geht immer so weiter. Ihren Leonardo, also der Typ, der damit struggelt, Anführer zu sein, den Raffaello, der schwer zu greifen ist. Raffaello? Raffael, ne?
Raffael, ja.
Raffaello,
hast du Hunger, Marco?
Das muss es auch in jeder Gruppe geben, aber sonst.
Ja, aber es ist halt so Gruppendynamik und da ist nicht jeder gleichwertig. Und das ist auch besser so, weil wenn es so wäre, euch fallen bestimmt Beispiele ein, Filme, die lame sind mit einer Gruppe. Und ihr werdet dann, wenn ihr mal nur auf die Gruppenkonstellation achtet, dass es zu wenig Konflikt innerhalb gibt, zu wenig Differenzierung, wer welche Rolle in dieser Gruppe hat. Das sind die Gründe, warum diese Crew dann so langweilig ist und euch nicht interessiert. Ob es jetzt eine Serie oder ein Film ist, ist egal. Und du hast halt immer die gleichen Muster, immer in Filmen und Serien, damit es funktioniert. Und dazu gehört tatsächlich, dass KB jetzt nicht zu viel Screentime und zu viel tiefer hat. Wenn das jetzt eine Serie wäre, die jetzt 22 Folgen hätte, dann würde man ihr irgendwann eine Folge geben, die nur ihr gewidmet ist. Das ist was anderes.
Ja.
Aber die Dauerpräsenz, die Rolle, die sie in der Gruppe hat, ist halt eine andere.
Tja, mal gucken auch, wie sich das jetzt noch entwickelt. Wie viele Folgen soll es insgesamt geben von Scarlet
Nero? Sechs.
Sechs. Oh, nur sechs, okay.
Das heißt, es wurden schon drei davon gesehen da draußen. Wir haben jetzt nur zwei gesehen, aber es wurden insgesamt.
Ich dachte irgendwie acht die ganze Zeit, aber
es,
gut.
Es endet, dachte ich auch, es endet auch sogar trotzdem erst im Januar. Also wir haben jetzt zwei schon gesehen und jetzt noch vier Wochen lang, es endet im Januar. Es geht auch wirklich über die Tage hinweg. Und umso länger wir drüber reden, umso mehr erwische ich mich dabei, dass ich überlege, vielleicht kann man doch die erste Szene Marcells, also meinem Neffen zeigen. Und vielleicht.
Ich meine, es ist ja
Weihnachten. Ist es dann doch besser?
Also Kinder können schon also auch gruseligere Sachen angucken, als man manchmal meint. Es kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Kind drauf an. Ja. Aber zum Beispiel Wim und Neil, wenn ihr euch da an die Szene erinnert, wie sie da mit ihren Lichtschwertern kämpfen und dann schneiden sie sich auch die Bäuche aus, sodass da die Gedärme rausquellen. Also im Spiel natürlich.
Spielen das so.
Ja. Also ist das auch schon, also schon ziemlich, ziemlich düster.
Aber das würde er auch machen. Das sehe ich ihn schon. Ja, klar. Also okay. Das Ding ist halt, ich habe mit ihm das letzte Mal im Kino Super Mario Brothers den Film gesehen. Fand er super. Fantastisch. Okay. Er liebt diesen Film. Aber die Introduction von Bowser war eine Überwindung. Das war wirklich, da war so kurz davor, dass er es nicht aushält. Er war mutig, Dann hat's ausgehalten, dann kam endlich der erste Gag und dann wurde Bowser langsam erträglich. Aber ganz der Anfang von Super Mario ist ja wirklich, er wird ja inszeniert wie Darth Vader. Also wirklich super düster und zu allem bereit und alles brennt um ihn herum. Ist der ja,
manchmal,
Teufel.
Manchmal denkt man aber auch gar nicht drüber nach, was Kinder so gruselig finden könnten irgendwie. Ich muss gerade dran denken, okay, das ist eigentlich schon eigentlich relativ, dass man denken könnte, das ist gruselig, aber ich habe als Kind mal, ich weiß gar nicht, wie es überhaupt aussieht, aber ich habe als Kind mal aus Versehen auf MTV das Musikvideo zu Enter Sandman von Metallica gesehen und fand das so gruselig, dass ich dann eine Nacht nicht schlafen konnte. Aber ich weiß gerade, ich habe das jetzt auch seitdem nicht mehr gesehen. Das war dann so ein Zufall.
Mir ging es so ähnlich mit dem Musikvideo Black Hole Sun von Soundgarden.
Oh, das kenne ich nicht, das Musikvideo.
Das hat eigentlich, also ist jetzt nicht so düster wie Enter Sandman, aber es hat so ganz surreale Bilder. Mhm. Da wird zum Beispiel eine Barbie auf einem Grill, also eine Barbie-Figur über so einen Grill gelegt und die zerschmilzt dann.
Oh, das ist ja wie dieser YouTuber.
Ja, und das fand ich richtig gruselig. Das hat so Bilder in mich eingebrannt, die werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Mhm. Ja.
Aber ich war auch zu klein, als ich Jurassic Park gesehen habe auf Videokassette und ich habe 3 Anläufe gebraucht. Also ich habe 3 oder 4 Mal den kompletten Film gesehen, bis ich endlich mich getraut habe, quasi die Bunkerszene mit dem Velociraptor die Augen nicht mehr zuzumachen. Also nach und nach. Beim ersten Mal hatte ich das nicht ausgehalten, es war zu krass. Mhm. Und beim zweiten Mal schon so, mehr als eine Foto würde ich schon gern sehen. Und erst so beim 3. oder 4. Mal habe ich die ganze Szene gesehen.
So sitze ich aber auch jetzt.
Ist auch jetzt noch super gruselig eigentlich.
Ja, es ist auch krass inszeniert eigentlich. Ich frage mich auch jedes Mal, wie eigentlich Kinder den 2. Harry Potter Teil gucken. Ich meine, der Basilisk ist doch hart gruselig.
Aber dafür war ja auch eine Kritik, ne? Also wegen den Spinnen und wegen allem, dass der Film ab 6 Jahren freigegeben war.
Ist ab 6 Jahren?
Ja, ja. Danach haben sie erst die Harry Potter Filme ab 12 gemacht, weil sich halt so viele Eltern beschwert haben. Weil
das ist wirklich hart, so für so ein.
Ja, die spinnen auch.
So ein Grundschüler. Ist eine riesige Schlange.
Das ist ja durchaus prägend. Ich würde mich nicht wundern, wenn das eine oder andere Kind nur deswegen Arachnophobie hat.
Er saugt ja auch alles aus wie ein Schwamm. Ja, deswegen vielleicht überlegst du nochmal oder schnackst mit deinem Bruder nochmal wegen der ersten Szene von Skeleton Crew, ob du es. Aber gegen den Basilisken ist ja eigentlich.
Ich hatte so meine komplette Kindheit über Arachnophobie, weil ich als Kind Arachnophobia gesehen habe. Okay. Ich war halt zu klein. Stimmt. Also ich hatte gerade keine Vorstellung. Ich habe das halt im Fernsehen gesehen. Also
dachtest du dann, dass alle Spinnen so sind wie in dem Film?
Ja, aber das ist, also gerade in Arachnophobia sind ja nicht nur die Vogelspinnen die Bösen, sondern es sind ja schon die normalen Hausspinnen. So, das heißt, es kann ja wirklich prägen und der ist ja zu gut gemacht, einfach auch technisch. Muss ich ja bis heute sagen. Ne? Was haben die gemacht? Haben die Spinnen trainiert? Wie ging
das? So ein Spinnenbootcamp.
Ja, und das ist ja wirklich, also Das ist mir die ganze Kindheit über diese Arachnophobie
verpasst. Ja, kann ich verstehen. Ja.
Ich muss mal jetzt den Enterhaken auswerfen und die Diskussion wieder zurück zu Skeleton Crew.
Zurück an Bord ziehen.
Genau. Wurde es gut gemacht? Vielleicht noch ein bisschen was zu wie die Serie dann tatsächlich auch umgesetzt wurde. Du hast es ja schon vorhin gesagt, dass das Production Value schon relativ gut ist. Und klar ist es nur eine Serie, aber ich finde, der hat trotzdem so ein paar nette optische Spielereien. Also seien es jetzt Matchcuts, oder auch die Szene, wie die Lichter im Raumschiff, Spoiler, I guess, angehen. Das ist schon
ein Trailer echt cool. auf dem Poster
siehst du. Es gibt ein Raumschiff, Leute.
Es gibt ein Raumschiff, genau. Also da gibt's so kleine Szenen, die so diese Magie sehr gut einfangen oder wo man dann auch sagt so, wow, das sieht eigentlich ganz cool aus. Mhm. Vielleicht wollte ich noch drüber reden, jetzt im spoilerfreien Teil. Also ihr merkt schon, wir sind ja sehr positiv dem Ganzen und die erste Folge ist vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen irreführend, aber also könnte eventuell ein falsches Bild der Serie euch geben. Ich meine, wir haben jetzt auch nur die ersten 2 Folgen geguckt, also wer weiß, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Aber das Intro der ersten Folge mit den Weltraumpiraten ist ja nicht von ungefähr. Und auch der Intro-Text erwähnt ja auch extra die Weltraumpiraten. Also die kommen dann später nochmal in die Serie und das Ganze hat dann auch noch eine größere Bedeutung. Also könnte man schon sagen, dass, oder vielleicht wird es ja eine Piratenserie. Das fände ich zumindest ganz cool. So, das passt ja auch perfekt zu Star Wars. Piraten, so das Piratenfilme sind ja so ein Subgenre des Abenteuerfilms und Star Wars hat sich ja bei allen Subgenres des Abenteuerfilms bedient, also beim Western, beim Samurai-Film und bei Mantel und Degen auch und wieso nicht auch beim Piratenfilm.
Ne? Ist ja auch quasi mit Han Solo eigentlich, der Sachen schmuggelt, ja schon ab dem allerersten Film.
Ja, wollte gerade sagen, schon seit 77, so, hat schon was Piratiges immer schon gehabt.
Genau. Ich glaube, ist jetzt der Zeitpunkt, um in den Spoiler-Part zu gehen.
Wir können gerne in den Spoiler-Part gehen, weil wir bis jetzt euch nicht überredet haben, die Serie zu gucken. Ja. Aber Fabian hat was ganz Wichtiges gesagt, man muss die ersten 2 Folgen gesehen haben.
Ja,
das stimmt. Also damit man wirklich eher ein Bild von der Serie hat, was sie wirklich sein will. Die erste Folge lässt es nur erahnen, aber wer nach der ersten Folge aufhört, dem ist eh nicht zu helfen, weil du denkst ja nach dem letzten Ding, auch da im Kino ging mega. Ne? Also der Moment mit sehr geiler Übergang. Ich dachte auch schon beim Gucken so, ey, ihr müsst jetzt in die Credits gehen. Wenn das jetzt hier, das ist ja der perfekte Zeitpunkt, die Credits einzublenden. Mhm. Und so ist es dann auch. Super. Und schaut die ersten 2 Folgen. Und es ist auch keine große Zeitverschwendung, weil die erste Folge geht zwar lange mit 40, 45 Minuten, aber alle anderen Folgen sind bisher kürzer. Die zweite geht 29 Minuten, die dritte geht 37, glaube ich.
Und man muss auch immer 5 Minuten für die Credits abziehen.
Genau.
Muss man sogar noch abziehen.
Ja, ja,
die Mogeln da immer. Ja, das finde ich halt, aber das finde ich charmante Länge. Ne? Also ähnlich wie bei The Mandalorian, dass nur die Folgen, die es unbedingt gebraucht haben, länger sind und alle anderen sind so eine halbe Stunde. Ich finde, das tut bei diesen leichtfüßigen Star Wars-Serien, denen tut das richtig gut. Dass so eine Ahsoka-Serie sich da jedes Mal irgendwie 40, 45 Minuten Dialoge aus dem Ärmel gezogen hat, das fand ich sehr anstrengend.
Ich find's auch immer wieder ganz angenehm, wenn es Folgen so kurz sind. Sorry, Fabian, okay.
Ja, alles gut. Also ihr habt's schon gehört, also für die Vorweihnachtszeit, für die gemütliche Vorweihnachtszeit, eine Star-Wars-Serie, die euch mit einem wohligen Gefühl hinterlässt. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall rein. Ich denke, wenn ihr Star-Wars-Fan seid, ist das was für euch. Und damit gehen wir jetzt in den Spoiler-Teil. Das heißt, wenn ihr die ersten 2 Folgen noch nicht geschaut habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr kurz auf Pause drücken und dann später wiederkommen. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen über die zweite Folge reden. Die haben wir ja jetzt ausgelassen. Und da kommen dann unsere Heldinnen und Helden in einem waschechten Piraten-Weltraumhafen an. Port Borga oder so heißt der. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass der in so einem, ich sag mal, Nebel liegt, sodass der Weltraum im Hintergrund nicht schwarz ist, sondern so einen blauen Ton hat, so ein bisschen wie ein Wasser. Mhm. Und die Schiffe, die da vor Anker liegen, wortwörtlich vor Anker liegen, die liegen vor Anker und dann in diesem Asteroiden sind auch überall so Netze ausgelegt. Also sie geben sich schon wirklich alle Mühe, es wie eine Piratenbucht aussehen zu lassen. Und es ist auch sehr cool mit den ganzen Piratenfiguren. Ich finde irgendwie Wim, wir haben ja schon vorhin so ein bisschen über ihn geredet, der hat irgendwie, scheint es so zu seiner Figur zu passen, dass er mindestens einen dummen Moment pro Folge hat. Also in der ersten Folge war das, wo er dann natürlich auf den blinkenden Knopf drückt und jetzt in der zweiten Folge ist der dumme Moment, wo er dann meint, ja, jetzt wollte ich mir erstmal was zu essen, ne, hier in dieser Piratenbucht und zahle dann mit galaktischen Credits.
Aber das hat er wollte doch eigentlich nur Infos haben, um zu wissen, wie er nach Hause kommt. Und dann hat er halt beschlossen, dass das seine Tarnung ist, sich was zu essen zu bestellen, oder?
Ich weiß nicht, war das wirklich eine Tarnung? Ich glaube, es war keine Tarnung.
Vielleicht wollte er auch einen ehrlichen Snack einfach haben, kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, ja, er ist wirklich ein bisschen doof, aber ich meine, Kinder, wenn ich als eben Kind so... Kind. Genau, da in so einen Weltraumhafen kommen würde, wäre ich wahrscheinlich auch so richtig dumm. Und würde
ich bin Erwachsener und ich hätte am liebsten auf diesen Knopf gedrückt, der verführerisch geblinkt hat.
Ja, voll.
Und mit dem Geld, er weiß ja nicht, dass dieses Geld anders wahrgenommen wird von allen anderen. So, das muss man ja fairerweise sagen. Damit bezahlt er sein Mittagessen.
Also hier ist mein Mittagessen.
Er hätte es ahnen können, weil der eine Frachtfährmann so drauf abgegangen ist. Das war ja auch so, die Kinder haben das nicht für merkwürdig erachtet, aber ich glaube, alle erwachsenen Zuschauer haben sich gedacht, wie kann er sich darüber? Das muss ja sehr wertvoll sein.
Wobei ich mir nicht sicher war, ob er dachte, das ist so wertvoll. Dann dachte ich aber, vielleicht ist er auch einfach ein bisschen so ein crazy Wesen, so, keine Ahnung. Und vielleicht dachte
ich. Dachtest du echt nicht, dass es zu wertvoll ist?
Er hat sich
ja wirklich so fast schon echauffiert darüber, was er da gerade in die Hand gedrückt gekriegt hat, wie er sich gefreut hat und so.
Ja,
kann er nicht bei jedem Kunden machen.
Nee, ich dachte erst so, okay, krass, er freut sich ja wirklich doll darüber. Und dann war ich so, na gut, vielleicht ist es einfach auch nur so ein verrücktes Wesen. Also dann habe ich mich selbst so ein bisschen abgeschwächt wieder. Aber ich hatte auf jeden Fall auch die Reaktion, wo ich so war, das ist ja schon eine ganz schön krasse Reaktion auf so ein Geldstück.
Fun Fact übrigens, das ist ein Teak. Und die hatten ihren ersten Auftritt in dem Fernsehfilm Kampf um Endor.
Mm.
Also da kommen die her. Nur in deutlich größer.
Haben auch das Holiday Special.
Ja. Im Holiday Special übrigens kam auch so eine Zirkus-Hologramm-Nummer vor.
Genau.
Die haben sie jetzt auch Kanon gemacht.
Ja. Also das Holiday Special ist jetzt auch wieder die Season dafür, ne,
Leute? Nee, es gibt ja viele Sachen aus dem Holiday Special, die Kanon sind. Zum Beispiel ein gewisser Boba Fett. Also es ist nicht so, als hätte man das noch nie gemacht. Das gehört auch zu Star Wars dazu, dass man zwar Sachen wegstreicht, aber dann immer wieder was daraus klaut. Es gibt ja auch so viele Legends-Einflüsse auf die neue Star Wars-Sequel-Trilogie. Deswegen gehört das schon ganz klassisch zu Star Wars. Und ich finde es auch in dem Fall ganz charmant. Also wenn man schon das Holiday Special einbaut, dann doch bitte so. Oder Kampf am Ende einbaut, dann doch bitte so. Weil das Wesen war wieder auch fantastisch. Also offensichtlich eine Puppe. Ich hatte so richtige Jim Henson-Vibes bei dieser Folge. Generell fast alles Kostüme. Neben mir im Kino saß einer, der hat so gemeint, hey, ich sag jetzt nicht wer, weil den könnte man kennen, aber er hat gemeint, boah, wie krass das CGI von dem Elefantenkind da ist. Und ich so,
ist es CGI so?
Das ist ein Kostüm. Das Einzige, was sein könnte, weil das bei Puppenspielern mittlerweile oft dabei ist, dass man gemerkt hat, wenn man nur die Augen mit CGI macht, also dieses Blinzeln, dann sieht das sehr echt aus. Und das hilft, das macht man gerne, das macht auch die Jim Henson Company mittlerweile. Aber ansonsten ist das ein praktischer Effekt. Und das ist ja nur das größte Lob, wenn jemand denkt, boah, das war aber geiles CGI. Also das ist doch schön zu sehen, dass das nicht nur für Nostalgie zu bedienen ist, so praktische Sachen zu machen, sondern dass es auch funktioniert für Menschen, die glauben, dass es CGI ist.
Ja, und die altern halt auch immer dann im Zweifelsfall ein bisschen besser dann irgendwie.
Es ist auf jeden Fall so haptisch. Die ganze Welt fühlt sich echt an. Jedes Alien, das da durchläuft, durch diese Piratenbucht. Es war wirklich der beste Cantina-Moment seit der Cantina im Star Wars-Universum. Man hat es immer wieder probiert, den Cantina-Moment zu rekreieren. Also dieses, man kommt in einen Raum rein voller merkwürdiger, exotischer Aliens und als Zuschauer fühlt man sich wie Luke Skywalker in diesem Moment, obwohl er die ja alle kennen müsste, trotzdem wie in einer neuen Welt und es ist was ganz Neues für einen und taucht dann so richtig ein. Und das hat ja auch Star Wars 7 zum Beispiel erfolglos kopiert, zusammen mit diesem Getöse da, dieses Getröte von Lin-Manuel Miranda, das dann auch im Hintergrund läuft.
Bei Acolyte war ja auch irgendwie eine Kantine und bei Andor eigentlich auch am Anfang. Also das passiert ja schon häufiger mal. Aber hier war es richtig so. da habe ich richtig gefühlt, was für so eine räudige Bar das einfach ist irgendwie. Weißt du, wenn ich da reinkomme, da klebt der Boden auf jeden Fall.
Ich wusste auch übrigens bis zu dieser Podcast-Aufnahme nicht, also bis Fabian es gesagt hat, wusste ich nicht, dass sie überhaupt The Volume benutzt haben. Ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Und das ist auch ein großes Lob, weil gerade bei Mandalorian, also nicht der ersten Staffel, da sieht man es nicht, aber in der zweiten sieht man es extrem. In dem Moment, wo Craig Fraser, der Miterfinder, also der Volume-Technologie, der Kameramann hinter Dune und The Batman zum Beispiel, in dem Moment, wo er nicht mehr dabei war, und er sagt auch immer, The Volume soll man nicht bei allem einsetzen, bei The Mandalorian siehst du es mittlerweile oft sehr gut, weil dieser Aktionsradius immer so beschränkt ist. So gefühlt siehst du, wenn er im Wald läuft, in dieser Stagecraft-Technologie, den Moment kurz bevor er gegen die Wand läuft. Du siehst es so gefühlt mittlerweile, weil keine Ahnung, ob es jetzt die Sachen im Boden sind, wo die genau aufhören und so weiter. Man hat langsam habe ich so ein Gefühl, bei Ahsoka war es auch ganz stark, dass man gemerkt hat, wie eng in Wirklichkeit alles ist.
Ja, ich glaube, wenn man einmal drauf achtet, dann hat man so diesen
Die Blicke werden irgendwie drauf trainiert und es funktioniert aber auch übrigens auch, also die Sichtbarkeit von The Volume ist ganz stark, wenn es hell ist. Weil das sagt auch Craig Fraser, also bei Helligkeit, also wenn es in einem Szenario hell ist, so gut wie gar nicht The Volume benutzen. Das ist für bestimmte Momente gedacht. In The Batman haben sie es benutzt, wenn der Sonnenaufgang war, in diesem Hochhaus, diese Baustelle, wo sie immer getroffen haben, das war immer The Volume. Oder bei der Autoverfolgungsjagd, Batman in seinem Auto und Penguin in seinem, das ist auch in The Volume, mit dem Auto halt drin. Das ist natürlich perfekt, perfekte Illusion. Und hier ist es so ähnlich. Wir sind in der Piratenbucht. Das ist dunkel. Du hast diese blaue Barrier, dieses Schimmern. Es ist alles so voller Details, dass ich wirklich nicht mal dran gedacht hätte, drauf zu achten, ob das irgendwie The Volume sein könnte. Das war für mich einfach alles echt. Das war ein Set und irgendwo da hinten ist ein grüner Greenscreen halt. Und dann haben sie halt den Rest noch dazu gemacht. Also das war mein Kopf.
Das Raumschiff ist auf jeden Fall echt, also echt gebaut, es ist ein gebautes Set. Da werden sie ja wahrscheinlich auch den großen Teil der Serie drin verbringen. Dementsprechend lohnt sich das natürlich. Es gibt aber so ein paar Pressebilder, da habe ich mir schon gedacht, so, oh, da ist es jetzt schon ganz eindeutig. Ich kann schon fast die Linie sehen, die Grenze sehen, wo die Leinwand anfängt und wo das gebaute Set aufhört quasi. Aber jetzt in den ersten zwei Folgen war es tatsächlich so, dass sich das alles sehr aus einem Guss angefühlt hat. Die Speederbike oder Swoopbike-Szene, die war ein bisschen weird. Ich weiß nicht, ob da in dem Moment, als ich das geguckt habe, irgendwie die Bitrate bei mir in den Keller gegangen ist. Auf jeden Fall waren die Effekte nicht ganz so überzeugend. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht war das so eine Hommage an die alten Effekte. Vielleicht haben sie es tatsächlich irgendwie so mit einer Rear Projection gemacht. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten schaut das alles wirklich sehr, sehr aus, als hätte es Hand und Fuß. Ich wollte jetzt vielleicht jetzt im Spoiler-Part so ein bisschen auf ein paar Kritikpunkte eingehen. Wobei ich glaube, ein Kritikpunkt haben wir schon besprochen, nämlich, dass Skeleton Crew ist nur eine Kinderserie. Also erst einmal ist ja, finde ich jetzt so, gar keine Kritik. Und du hast ja schon gesagt, Marco, Star Wars ist ja eigentlich auch für Kinder gedacht. Und auch Kinderserien, wenn sie gut gemacht sind, können ja auch was für Erwachsene beinhalten. Und das gibt die Kritik, das ist kein Star Wars. Also spätestens ab der zweiten Folge hat sich die Kritik ja auch erledigt. Also, oder?
Naja, also man kann ja natürlich, wenn die Prämisse nicht greifbar ist, ist ja die Frage, ob man sich dann reinziehen lässt oder nicht. Also wenn ich weiß und ich sehe es ja, das sind alles 80er-Elemente, das ist alles Nostalgie-Bait, das ist alles all die Beats, die ich schon kannte aus all den genannten Kinderabenteuerfilmen, dann könnte man schon fairerweise sagen, ich kann nicht in diese Welt eintauchen. Okay. Ich bin da einfach komplett raus. Und dafür bin ich weder nostalgisch genug oder noch Kind genug, damit es für mich ist. Weil ich finde, das sind diese zwei Faktoren. Es ist ja nicht nur eine Kinderserie, oder wenn, dann ist es eine Nostalgie-Kinderserie auch für Erwachsene. Ich würde sogar, also jetzt mittlerweile, umso länger wir darüber reden, umso mehr habe ich das Gefühl, es ist eigentlich nur für Erwachsene. Es ist sehr viel für Erwachsene, die das auch mit Kindern gucken können. So, weil das halt schon von der Nostalgie auch lebt und diese wohligen Abenteuer-Vibes, die man selber aus der Kindheit kannte, die dann wieder belebt. Wobei, fairerweise, ich habe Goonies sehr spät gesehen. Also der war nie Teil meiner Kindheit. Ähnliche Abenteuerfilme schon. Sehr viele sogar, weil im Rahmen von Goonies drumherum sind ja so viele Sachen entstanden. Goonies habe ich wirklich erst gesehen, da war ich Mitte 20 oder so. Das ist schon sehr viel später, war aber instant verliebt in diesen Film. Ich wusste, wenn ich den als Kind auf Videokassette gehabt hätte, dann hätte ich rauf und runter geschaut. Und ich finde diese Magie, auch wenn man diese Nostalgie dafür jetzt vielleicht nicht unbedingt hat, also genau dafür, die ist schon sehr greifbar. Die Frage ist, ob man ein gewisses Alter erreicht haben muss, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ein junger Erwachsener diese Nostalgie noch hat. Also das sind, glaube ich, die Menschen, die ich am meisten ausschließen würde. Diese Falle zwischen, Pubertät bis jetzt Mitte 20, das sind die Leute, die weder nostalgisch davon angesprochen sind, noch von der Kinderserie angesprochen sind.
Vielleicht, was auch ein Kritikpunkt sein könnte, ist, wenn du gar keinen Bock mehr auf Nostalgie hast. Also wenn du sagst, Star Wars soll sich irgendwie mutig weiterentwickeln, mutig in die Zukunft. Mhm. Die sollen mal neue Sachen wagen, neue Geschichten erzählen. Dann könnte Skeleton Crew auch ein Problem für dich sein. Wobei, eine neue Geschichte ist es ja im Prinzip schon. Mhm. Denn, also korrigiert mich bitte, aber so eine typische Piratengeschichte oder so eine Kinder sind irgendwie gestrandet und müssen wieder nach Hause kommen. Die Art von Geschichte hatten wir so, glaube ich, noch nicht. Ja, aber es fühlt sich natürlich trotzdem schon alles sehr familiär an.
Es gab halt Piraten-Vibes und es gab halt mal irgendwo ein Kind, irgendwie jetzt, keine Ahnung, bei Obi-Wan oder so, denn die kleine Leia oder so, aber die waren dann quasi nicht der Fokuspunkt der Story. Ich finde, bei Nostalgie ist es auch immer so ein bisschen die Frage, wie man das auslegt, also quasi wie man Nostalgie reinbringt, weil Menschen lieben natürlich ja schon Nostalgie, aber es ist ja ein Unterschied zwischen, was jetzt Marco sagt, okay, die Serie ist jetzt zum Beispiel optisch sehr an nostalgische Sachen aus den 80ern angelegt oder hat halt so Storybeat-Elemente, also das kann ja Nostalgie sein, aber Star Wars geht ja bei Nostalgie ganz oft in, wir nehmen das, was es gab und wir kopieren es. Und das ist ja dann irgendwann halt wirklich nicht mehr so originell, dass man das dann vielleicht sich dann wieder anschauen möchte oder es dann vielleicht reicht es dann in dem Sinne dann einfach nicht mehr. Aber ich finde mit Skeleton Crew, das jetzt eigentlich, bis die ersten beiden Folgen,
ich finde es einfach zu gut gemacht auch. Also es ist so charmant, es ist so gut gemacht. Und ich, eine Sache, über die wir doch zu wenig geredet haben, weil wir es mit John Watts nur angerissen, wie gut es gemacht ist, kommt ja auch nicht von ungefähr. Also wir haben jetzt einmal John Watts genannt, ne, der auch Serienerfahrung hat, aber auch Blockbuster-Erfahrung, der vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber habt ihr gesehen, wer die zweite Folge gemacht hat? Ich bin in den Credits so, ich wusste, dass er Regie führt bei den 6 Folgen, ich hätte aber nicht gedacht, dass es die zweite Folge ist. Und am Ende war ich so, boah, der hat die gemacht.
Nee, ich hab's vergessen, ich hab's morgens geschaut.
David Law, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, David Lawry, das ist der, ja, der Green Knight gemacht
hat. Ja.
Oh.
Der Regisseur von Green Knight.
Krass, hä, was macht der denn da?
Ja, geil. Deswegen sieht die zweite Folge so geil aus. Also wenn du mal so drüber nachdenkst, sieht schon mega aus. Die Introduction von Jude Law ist ja auch mit der Silhouette und dem symmetrischen Bild und so, das ist ja einfach, na, also Kameragold und ich lieb ja sowas.
David Lawry hat allerdings auch direkt danach Peter Pan und Wendy gemacht.
Den habe ich nicht geguckt.
Den habe ich auch nicht geguckt. Der soll, wenn ich jetzt hier mal zur Kritik runterscrolle, ziemlich, also der ist nicht wirklich gut weggekommen bei der Kritik. Auf der anderen Seite passt das aber auch so ein bisschen so von der Thematik her. Denn, bei Peter Pan und Wendy geht es ja auch im weitesten Sinne um Piraten. Und das passt da ja auch wieder zu Skeleton Crew.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber überhaupt, dass jemand mit so einer Bildgewalt dann halt das macht. Und wen haben wir noch? Bryce Dallas Howard ist ja die erfahrene Mandalorian-Regisseurin. Die hat ein paar der besten Folgen gemacht. Die einzige gute Boba Fett-Folge ist auch von ihr.
Ja, sie slayt echt bei Star Wars, muss ich sagen.
Ja, aber es ist trotzdem Familienerbe. Vater hat ja Solo Star Wars Story gemacht und so. Bryce Dallas Howard ist im Star Wars-Kosmos ist sie eine sehr erfahrene Regisseurin. Bin gespannt, was sie gemacht hat. Die beiden Daniels, Everything, Everywhere and All at Once, haben eine Folge zusammen gemacht. Crazy.
Ich finde es auch so geil, auch wie gespannt, die Daniels heißen.
Die irgendwie. Daniels, also nennen die sie ja.
Ja, Daniel ich finde das Kwan gut.
Und Daniel Scheinert.
Gutes Künstlerding.
Dann haben wir noch Jack Schreier und Lee Isaac Chung. Jack Schreier hat diese ausgezeichnete Netflix-Serie gemacht, Beef, also ausgezeichnet, weil mit Preisen überhäuft. Ich habe es immer noch nicht angeschaut, ist immer noch auf meiner Watchlist da.
Ja, das ist richtig, richtig gut. Es war eine meiner Lieblingsserien des Jahres.
Das glaube ich sofort. Ich finde die Idee halt so geil. Also sich ein hocheskalierender Streit als ganze Serie. Wenn haben wir noch Lee Isaac Chung, der hat den Twisters-Film gemacht. Was hat der noch gemacht? Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das eine gute oder schlechte Quali ist. Für mich wäre es nichts. Er hat aber Mandalorian schon gemacht, deswegen. Okay. Daher er. Ja, und John Watts macht aber 2 Folgen. Und David Lawry auch übrigens, sehe ich gerade.
Okay.
Ich hätte noch eine schöne Überleitung, denn David Lawry, also der hat ja Peter Pan und Wendy gemacht. Und wer spielt in Peter Pan und Wendy den Bösewicht? Jude Law. Und über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, denn wie auch, er hat ja eigentlich
nur warte mal, Peter Pan und Wendy, heißt der auf Englisch anders?
Dann
habe ich den doch gesehen.
Ich habe ihn, also von 2023.
Dann habe ich den definitiv nicht gesehen. Ich dachte gerade, vielleicht dachte ich an den Film mit Armie Hammer und dem von Joe Wright, den Peter Pan. Pan, stimmt, das war nicht Jude Law war der Bösewicht, sondern Hugh Jackman.
In den du geguckt hast, meinst du?
Kennt ihr den nicht? Der ist mega gefloppt.
Doch, der ist aber auch, der ist auch gefloppt,
der ist mega gefloppt, aber den fand ich tatsächlich relativ charmant. Also ich fand den ganz cool.
Aber dieser andere ist jetzt echt untergegangen. Anyway.
Jude Law, auf jeden Fall. Jude Law tritt ja hier auf, ist ja auch groß auf den Plakaten drauf und über den können wir jetzt noch gar nicht so viel sagen.
Aber Jude Law ist doch 1000% dieser erfolglose Pirat vom Anfang.
Genau, das wollte ich mir jetzt sagen. Also das kann eigentlich. Ich habe das jetzt hier Theorien und Voraussagen genannt, aber es ist ja eigentlich,
Fakt in meinem Kopf.
Es ist eigentlich schon fast ein Fakt, dass Jot Nawood, so heißt er ja.
Ja.
Also wenn du eine Figur einführst, die einen Helm trägt, und dann gibt es noch und dann eine Folge später wird dann in der Brick von den Piraten eine neue Figur eingeführt, dann verbindet die Punkte,
es sind sogar fast die gleichen Klamotten, also ich bitte euch natürlich,
wenn das nicht wäre.
Er hat übrigens auch einen Credit für er hat einen Credit für 8 Episoden, nicht für 6.
Well,
gibt es doch 8 Episoden und nicht 6, habe ich gerade vorhin eine Falschinformation gedroppt.
Marco.
Ja, aber dann liegt es an einem dann habe ich einfach blöd geguckt. Es sind 8 Episoden.
Das freut mich jetzt, dass es doch mehr Folgen gibt. Das wird auch noch mal mehr erklären, warum es bis Ende Januar geht. Ich habe das mit Tomb
Prophecy verwechselt.
Vielleicht,
bei Tomb Prophecy dachte ich, das sind 8 Episoden und es waren 6 nur.
Das ist okay. Ich hoffe jetzt, dass Leute nicht abgeschaltet haben, jetzt bevor wir das geklärt haben und dann so weinend zu Hause sitzen, so sind so, nein, du sagst
es. Das ist aber ein komisches Finale. Das fühlt sich gar nicht so an, ja.
Ja, genau. Nein, aber es ist gut, dass wir das nochmal geklärt haben dadurch.
Okay, also Jude Law, ja.
So viel hat er jetzt noch nicht gemacht.
Nee, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass er der Ex-Pirat ist, also Silvo, dass er das ist, oder? Ich meine, hat er seine
sogar seine Stimme.
Also hat er seine Stimme verstellt?
Ich weiß nicht, ob man es in Englisch gehört hat, dieses Fanscreening war auf Deutsch. Mhm. Und das war eindeutig die deutsche Synchronstimme von Jude Law hinter der Maske. Ja, also das haben sie nicht gut kaschiert. Ich weiß nicht, wie es in der Englischen ist.
Also im Englischen ist es auf jeden Fall so, dass du nicht sofort sagst, das ist Jude Law.
Ja, ich weiß nicht. Deutschen verkackt, tut mir leid. Ja. Ich fand aber trotzdem deutsche Synchro insgesamt okay. Also okay. Das habe ich ja auch nicht immer. Nur mal als Empfehlung, es geht ja auch gerade darum, es mit Kindern zu gucken. Ich finde, die deutsche Synchro kann man sich ohne Probleme antun von dieser Serie. Ja, das ist eine sehr gute Synchro bisher.
Ja, aber das ist doch gut. Aber Jude Law, ja, ich meine, wir haben jetzt ja auch am Ende der zweiten Folge gesehen, dass er ja mysteriöse Kräfte hat. Kann ja einerseits sein, dass er irgendwie Sith ist oder ein Jedi ist. Ich weiß nicht genau, ich habe das Gefühl, also ich glaube, einige Leute fänden
es cool. Er ist immer noch Pirat, das kann auch ein fucking Magnet sein, ne? Also ich will nur sagen, das ist ja auch ein Teil des Mysteriums um ihn herum. Es kann auch ein Trick sein.
Es hat auch
wäre ein bisschen blöd, wenn sie jetzt erst den Schlüssel da hängen und lassen und er jetzt erst ausbricht, weißt du?
Das habe ich auch. Das habe ich auch absolut nicht gecheckt irgendwie.
Aber du könntest es so erklären, dass er ja nicht, also ich meine, dann was und was dann? Er hat den Schlüssel und was dann? Dann ist er halt außerhalb der Brick, aber dann sitzt er immer noch in diesem Spaceport.
Und er hat kein Raumschiff.
Genau, also er braucht noch jemanden, mit dem er quasi ausbrechen kann. So könnte man es erklären, wobei, ich meine, wenn du wirklich also fast schon magische Fähigkeiten hast, dann könnte dir da auch was
vielleicht
ist er
wirklich nur ein ehrlicher Typ mit einem Magnet, weil vielleicht hat er keine magischen Fähigkeiten, weil wir haben ja gesehen am Anfang, seine Raubzüge waren jetzt ja auch nicht so erfolgreich, vielleicht ist er auch nicht smart genug, um da irgendwie auszubrechen. Ich finde aber, eigentlich hat sich der Schlüssel schon so Jedi-mäßig bewegt, aber dann wiederum gab es ja auch keine so Jedi-mäßige Musik dabei.
Doch, voll.
Echt?
Ja.
Habe ich das
nicht gemerkt? Ich würde sagen, das ist sehr tricky von euch, ihr benutzt das Luke-Theme. Aber sie haben es so eingebettet in den Score, also dass es nicht 1:1 John Williams ist, was ja das Mindeste ist, weil du assoziierst einfach auch zu sehr das Gute damit, die Macht. Das ist fast schon das Thema. Das Binary Sunset Thema steht ja stellvertretend für Luke Skywalker, für die Jedi, für all das.
Dann habe ich das vergessen. Ich habe gerade so dran gedacht, ob ich mir das gemerkt habe, welche Musik da war und dachte so, wenn ich mich gemerkt habe, war es nicht
in dem Moment, weil es war ja auch ein bisschen verschleiert. Also es war nicht 1:1 zitiert. Es war eingebettet in die Melodie, die man gerade gehört hat. Aber selbst ich habe das dann so, also natürlich habe ich, ist es drin? Ist es nicht drin? Ja, doch, ist es drin. Also ich bin auch nicht so musikalisch begabt und ich habe das dann da sehr viel hinhören müssen.
Ist halt die Frage jetzt, wie sie, oh sorry Fabian, du hast.
Nee, ich wollte halt nur sagen, also okay, also er könnte so wie bei aus der Obi-Wan Kenobi-Serie so ein Scharlatan sein, aber in den Pressemitteilungen oder generell wird von ihm immer als er spielt einen Machtnutzer geredet. Also es wird nie gesagt, er ist ein Jedi. So viel kann man schon verraten, aber es wird immer gesagt, er sei ein Machtnutzer. Und ich fände es jetzt sehr weird, wenn er jetzt tatsächlich gar keine Fähigkeiten hätte. Also ich glaube schon,
wenn das der Plot-Twist wäre, würdest du ihn als Machtnutzer beschreiben.
Ja, okay. Also jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, also jetzt gehen wir mal davon aus, er kann das wirklich, also er hat tatsächlich, also kann tatsächlich die Macht nutzen. Mhm. So, was ist er dann? Also ist er dann ein Jedi? Das ergibt ja eigentlich so in dem Kontext nicht so wirklich Sinn, denn das Imperium ist ja besiegt, die Sith sind vermeintlich geschlagen. Also wenn er jetzt ein Jedi ist, kann er ja eigentlich sich offen zu erkennen geben. Oder er ist einfach ein Jedi, der keinen Bock mehr hat, ein Jedi zu sein. Kann
ja, die Standardantwort, die man übrigens immer hört, auch nach diesem Screening, war, er ist ein grauer Jedi. Das ist immer die erste Theorie von allen, weil das ist so ein Totschlagargument. Damit kriegst du die Machtnutzer immer.
Ja, weil ich habe jetzt gedacht, dass das vielleicht so ein Ding ist von, er hat halt während quasi das Imperium noch an der Macht war, irgendwie irgendwelche Sachen getan, die jetzt vielleicht nicht so Jedi-freundlich sind. Also er ist quasi so ein Ex-Jedi einfach und kann jetzt quasi aber nicht zu seiner Jedi-Gang zurückkehren, weil es irgendwie seinen Charakter verdorben hat und er ist so ein Pirat, ist irgendwie auf die falsche Bahn geraten. Und dann trifft er halt die Kinder und dann ist er halt so ein bisschen Mandalorian-mäßig, dass er eigentlich so der rough Dude ist, aber dann doch so ein bisschen aufgeweicht wird und dann lernen die Kinder alle was und so. Aber es wäre auch super funny, wenn er jetzt einfach doch Sith wäre und dann irgendwie so Neil auf die dunkle Seite ziehen würde und dann sind die beide so Master und Schüler und brennen irgendwie am Ende der Staffel dann.
Ja, ins Darth Neil, ja.
Das ist ja auch so ein Standardmotiv aus Legends oder auch jetzt im aktuellen Kanon, so Ex-Jedi, Leute, die es halt irgendwie nicht mehr sind. Warum denn auch nicht? Eine meiner Lieblings-Legends-Figuren, Kyle Katarn, der hoffentlich irgendwann mal wieder zurückkommt, war ja quasi eine Art Han Solo, der früher Jedi war und jetzt Schmuggler und was weiß ich alles.
Was ich auch cool finde, ist,
dann wieder zurückfindet.
Es gibt ja auch, ich weiß immer nicht, ob man ihn Reven oder Revan ausspricht, aber den Typ aus dem Computerspiel, der halt so ein umprogrammierter Sith ist und sich
jetzt
dann quasi.
Kommst du hier mit dem Plot-Twist.
Ja, sorry, aber vielleicht, also es ist ja eigentlich auch immer ganz spannend. Ich will übrigens immer noch, dass er dieses Spiel verfilmt.
Darth Revan ist, das ist ein ganz eigenes Thema.
Das ist ein eigenes Thema.
Ich habe seine Maske hier rum.
Oh, hast du.
Okay.
An der Wand.
Okay. Aber ja, mysteriös auf jeden Fall, ob Jude Law jetzt was für eine Form von Machtnutzer ist. Ich meine, wenn es wirklich gesagt wird, dass er Machtnutzer ist, ist ja wirklich die Frage, ja, vielleicht, also welche Macht nutzt er?
Ne? Ja. Also ich glaube schon, dass er ein Jedi ist, weil das würde auch, also dass er eher ein Guter ist und dass er jetzt nicht dann versucht, die auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen, weil das würde ja auch so ein bisschen zu dem Thema passen, mit dem seine Figur eingeführt wird. Denn was sagt er ja auf dem Raumschiff so? Ich gebe euch jetzt das Einzige, was in der Galaxis zählt, nämlich kalte, harte Credits. Und dass er dann im Verlauf der Serie, wenn er also mit den Kindern dann zusammen ist, dass er dann sein gutes Herz wieder entdeckt und keine Ahnung, wieder zum Jedi.
Also ich glaube, er ist der Long John Silver dieser Geschichte.
Ja.
Das ist meine feste Überzeugung. Und dafür ist egal, ob er jetzt Ex-Jedi ist, Ex-Sith oder vielleicht auch einfach jemand, der mit der Machtbegabung geboren ist und die nie geformt wurde von irgendjemandem.
Also es gibt ja auch noch die Theorie, dass er vielleicht ein Ex-Sith war. Mhm. Das würde erklären, warum er sich quasi versteckt hat, warum er sich nicht offen zeigt, weil es eventuell jetzt nicht die beste Zeit, um zuzugeben, dass man ein Sith ist.
Schwierig.
Und es gibt, also Mini-Spoiler vielleicht. Es gibt ja so Pressebilder und es gibt so ein Bild, da sieht man seine Figur, also ja, oh Gott, Jot Nawut, wie er so an der Wand steht und so Schriftzeichen berührt mit der Hand.
Oh, okay.
Und die schlauen Leute im Internet haben gleich herausgefunden, das sind Sith-Schriftzeichen.
Aber vielleicht checkt er die auch nur so aus, einfach.
Ja, aber jetzt, und da kommt es wieder. Die Schrift der Sith ist verboten.
Ah ja.
Also du darfst die Jedi könnten mit den Schriftzeichen nichts anfangen, weil sie das wäre einfach eher Jibber-Jabber, das wäre einfach Gebrabbel für die. Und nur ein Sith kann, also so wie er die Schriftzeichen noch berührt, sieht es eher so aus, als würde er verstehen, was da steht. Und das wiederum würde ihn eher zu den Sith verorten.
Also er hat auf jeden Fall, also Jude Law hat in einem Interview gesagt, dass er jemand mit einer mysteriösen Vergangenheit spielt, der mit vielen Namen hatte in der Vergangenheit. Also vielleicht ist er auch
Darth
einfach
Plagueis.
Er ist Sauron einfach, nein, keine Ahnung, aber irgendwie
Evil Sexy Sauron.
Bitte. Genau, Evil Sexy Space Sauron. Also ja, also ich meine, das ist ja schon ganz cool eigentlich, dass wir uns da jetzt nicht hundertprozentig drauf festlegen können, was jetzt seine Vergangenheit ist, aber wie gesagt, dass er der Space Pirat ist, ist ja auf jeden Fall.
Ganz offensichtlich.
Offensichtlich.
Dann gibt es noch ein Mysterium, und zwar, was hat es mit Ed Etten auf sich? Mhm. Also, als die Kinder da in dem Spaceport den Namen von ihrem Heimatplaneten sagen, dann sagen alle, ja, sehr witzig, ne, diesen legendären Schatzplaneten, wir können uns selber verarschen. Und ich habe das jetzt so im ersten Moment so einfach nur, ja, keine Ahnung, ist vielleicht eine Verwechslung oder so. Aber dann habe ich so drüber nachgedacht und so, also vielleicht hat ja der Heimatplanet von denen wirklich noch irgendeine besondere Bewandtnis. Also zum einen ist es ja so, es gibt ja diese Barriere, also irgendwie keiner darf von dem Planeten wegfliegen, was ja schon ein bisschen seltsam ist. Dann dann diese Szene mit der, ich habe ihren Namen vergessen, also kurz vor dem großen Test, wo sie dann die Leute sagt, so, ja, was wollt ihr denn werden?
Ja, Supervisor
so,
auf jeden
Fall. Ja, also irgendwie sagt sowas so, wir brauchen ganz viele for the great work. Mhm. Ich habe das erst so gedacht, das bedeutet so für die neue Republik. Aber vielleicht ist es ja auch so, für sie, keine Ahnung, vielleicht gibt's ja irgendwie eine Fabrik, die Gold herstellt auf dem Planeten. Keine Ahnung, die brauchen ganz viele Leute dafür. Also es könnte auch schon sein, dass es mit Ed Etten noch irgendwie mehr auf sich hat, als wir jetzt irgendwie so
das vermuten. Es hat ja auch leichte Überwachungsstaatanleihen. Also
voll,
der Vater, ja, der die ganze Zeit supervised wird und geprüft wird. Und
was, ich meine, die Roboter, die haben Köpfe, die aussehen wie Überwachungskameras. Und als der Vater da in der zweiten Folge weggeführt wird, da habe ich das erst so abgehakt, wie so, naja, das ist halt so diese typische Filmunfähigkeit, also dass, wenn du irgendwie was Unglaubwürdiges sagst, dass dir keiner glaubt und dann wirst du, ja, wir kümmern uns drum.
Nee, ich fand das gleich unangenehm, als der abgeführt wurde, weil das nicht gut.
Ja, genau. Und dann habe ich so nochmal drüber nachgedacht und dachte mir so, aber vielleicht wissen die, also vielleicht ist das, dass das Raumschiff da abgestürzt ist, vielleicht ist das kein Zufall und vielleicht ist da wirklich irgendwas Geheimes und er darf sich da nicht aufhalten, weil er sonst irgendwie die geheime Forschungsanlage, wo, keine Ahnung, Palpatines Klone hergestellt werden, weil er die sonst entdeckt. Oder
heimliche Abkürzung war es, ja. Und dazu kommt auch die, weißt du, als er sagt, was sein Traumberuf ist, haben ihn alle ausgelacht, das machen ja Sicherheitsdroiden. Mhm. Also, hä? In der neuen Republik ist es auch, sind doch überall Soldaten.
Ja.
Und Sicherheitsoffiziere. Es gibt sogar sowas wie Sheriffs, wie wir es gelernt haben aus dem Mandalorian. Natürlich könnte er das machen, aber nicht dort. Und dann, also erst habe ich gedacht, das ist so ein Widerspruch, so ein Plot-Hole. Und dann so, oh, das habe ich ja gemeint, das ist jetzt so eine leichte Fallout-Utopie. Die Leute sind offensichtlich gefangen und werden ideologisch gefüttert und wissen eigentlich nicht. Und jetzt ist es wieder okay für mich, dass es so weit weg von Star Wars ist, was ich da sehe.
Ich finde das auch, also ich glaube genau das wie du, Marco, dass es einfach die Leute es einfach nicht wissen und halt irgendwie so ein großes staatsübergreifendes Geheimnis gibt. Aber bin ich auch gespannt, wie sich das einordnet in die Geschehnisse nach der letzten Trilogie jetzt.
Ja, oder die neue Republik ist halt scheiße. Das
geht vielleicht
also
einfach
so. Eins von beiden muss es ja sein. Und ich würde sagen, das ist der Mystery-Teil, der noch dazukommt.
Vielleicht hängt es ja zusammen mit Jude Laws Charakter. Vielleicht hat der was.
Ich glaube, der will einen Schatzplanet suchen, auf jeden Fall.
Also das auf jeden Fall, aber
er wird schon ein Entrepreneur unter den Piraten. Das war ja die erste Szene, hat das ja schon gezeigt, ne?
Er braucht eigentlich jetzt Cash, um sich quasi von den anderen Leuten, die jetzt, also seiner Gefolgschaft da wieder, damit er die wieder zurückbekommt irgendwie und beweisen kann, dass er doch ein guter Pirat ist. Ja, mal sehen, ne?
Also noch ein Grund mehr, die Serie zu gucken, denn diese Mystery Box, die ist schon sehr verlockend und deswegen wird die ja auch immer wieder in Serien eingebaut, weil sie eben gut funktioniert. Übrigens, Fun Fact, wenn ihr die Zeit zur nächsten Skeleton Crew Folge überbrücken wollt, könnt ihr euch ja mal auf Disney Plus den Animationsfilm Der Schatzplanet anschauen, weil das ist ja im Prinzip genau das Gleiche.
Der ist auch ziemlich gut, finde ich. Schade, dass der auch ein Flop war, glaube ich, für Disney damals.
Ein ziemlicher Flop, ja. Ansonsten, weiß nicht, wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, sonst würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne eure Fragen an uns und eure Meinung zu Skeleton Crew in die Kommentare. Vielen Dank an euch, Marco und Lisa, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.